Heute noch schön, morgen ein anderes Wetter. Aber wenn Sie schon so am Plaudern sind, wir können auch so inoffiziell anfangen. So, Rolf Lissi, willkommen. Es ist auch noch nicht kein. Du bist auch. Bist du Fördermitglied schon?
Bitte?
Bist du schon Fördermitglied von Sprachsalz? Nein, gut, okay. Svenja Herrmann, noch so vorweg mal, so das Wetter bestimmt schon ein bisschen das Schreiben, oder? Also das, wenn wir es schon vom Sommer gehabt haben, so solches Wetter, oder ist es schon das Klischee, dass man ein bisschen Tristesse braucht, um stimmungsvoll schreiben zu können?
Also nicht Tristesse, aber klar, wenn es irgendwie so heiß ist, ist es schwierig. Noch.
Zu leise noch?
Ja. Ja. Wenn es heiß ist, ist es natürlich schwierig zu schreiben.
Ist besser.
Genau. Ja. Toskana, 45 Grad dieses Jahr. Ja. Aber es ist auch ein guter Zustand mal, weil es wird sehr langsam, die Gedanken sind langsam und dadurch kann schon auch mal etwas entstehen.
Weil was mich immer interessiert, ist ja auch das Umfeld des Schreibens. Also herzlich willkommen, Svenja Herrmann hier.
Danke.
Bei Sprachsalz, angereist aus Zürich, geboren in Frankfurt. Hört man mich schon ohne Mikrofon? Schon? Ach, okay. Ist in Oberägeren, Zentralschweiz, aufgewachsen. Also die Orte spielen schon irgendwie in deinem Leben eine Rolle, glaube ich. Auch der erste Gedichtband erschien bei Wolfbach, die Reihe. Da, dieser Gedichtband,
also die Orte spielen ja in jedem Leben eine Rolle.
Genau.
Aber du willst jetzt bereits schon auf was hinaus.
Genau, natürlich. Weil hier hieß es dann Ausschwärmen.
Ja,
erste
ja.
Gedicht, Ausschwärmen. Und der zweite, der aktuelle Gedichtband heißt Die Ankunft der Bäume. Also das Weggehen, Ausschwärmen und das Zurückkommen. Wo bist du heute unterwegs?
Also
wie kommst du an?
Bist,
ankommen.
Es ist ein Ankommen, ja, ein Ausschwärmen ist, ja klar, ist von der Perspektive her etwas, was nach außen geht und die Ankunft, meistens, also die Ankunft der Bäume, wo vielleicht das Subjekt steht und etwas ankommt, ja.
Und kommt man bei, du hast dich entschieden auch für die Lyrik, die Königsdisziplin der Literatur. Ja, es ist eine edle Form, für die du dich entschieden hast. Wieso eigentlich die Lyrik? Wieso nicht Prosa, Romane, Geschichten? Was fasziniert dich an dieser Sprachform?
Also erstmal hat sich das so ergeben, es gab ein Gedicht, wie es ja, weil sicher in der Jugend bei vielen ist, das mich sehr bewegt hat, sehr inspiriert hat. Und natürlich war es ein Liebesgedicht. Und als ich das sah, wie man mit sehr wenig Platz sozusagen sehr, sehr viel verursachen und bewirken kann, bei einem Leser, meine ich, habe ich damals gefunden, das würde ich gerne selber probieren. Und so ist dieses Interesse geblieben und ist immer noch so stark, dass ich weiter Lyrik schreibe.
Jetzt, man sagt ja auch, über Lyrik reden ist schwer. Lyrik überarbeiten, wie kann man sich das vorstellen? Es gibt ja unterschiedliche Ansätze, dass die Lyrik geschieht, sie passiert, sie ist da. Und andere sagen, die Lyrik muss geschliffen werden, zugespitzt werden, bearbeitet, überarbeitet werden. Wie kann man sich das bei dir vorstellen? Wenn so ein Gedicht entsteht, gibt es eine Rohfassung, eine Mittelfassung und eine Endfassung?
Also ich arbeite sehr lange an meinen Texten, sehr lange. Also und manchmal entstehen 30 oder 40 Varianten und dann gehe ich wieder vielleicht zurück und habe mich verirrt. Ich bin keine Vielschreiberin, ich arbeite sehr langsam.
Was heißt das konkret? Ist keine Vielschreiberin? Was?
Also es ist schon toll, wenn ein Gedicht pro Monat entsteht. Wenn man mal so im Schnitt sagen könnte. Mehr, ja, es sind Gedichte für mich, aber es ist sehr individuell.
Aber das heißt, der Monat...
Also es kann ja Material entstehen, aber bis so ein Gedicht passt, für mich passt, benötigt es schon viel Zeit, es muss liegen gelassen werden für mich und muss nochmal drüber nachgedacht werden.
Geht also quasi wie ein Kuchenbacken, der Teig geht auf.
Ja, oder fällt wieder zusammen. Und dann arbeite ich natürlich noch, das nimmt schon eine gewisse Produktionsgeschwindigkeit. Also rein, das nimmt natürlich Zeit in Anspruch, wenn man arbeitet, logisch. Ich arbeite in einem pädagogischen Beruf mit großer Leidenschaft und von dem her, das ist aber auch sehr, es raubt auch einem viel Energie, gibt einem auch viel Energie, aber das nimmt einem die Zeit vom Schreiben natürlich auch.
Wie das lyrische,
so ist das Leben, nicht wahr?
Das lyrische Schreiben nimmt dir Energie oder gibt die Energie?
Das lyrische Schreiben, ach, das gibt mir Energie, ja. Ja, ja, das nimmt mir keine Energie. Es nimmt einem Energie, wenn man überarbeitet und nicht vorwärts kommt und es blockiert ist, dann ist man energielos, aber es nimmt mir nicht Energie. Mhm.
Gibt es auch Gedichte mit Halbwertszeit?
Wie meinst du?
Mit Halbwertszeit, das heißt, das Gedicht funktioniert so und so viele Jahre oder Monate und dann merkst du, diese Halbwertszeit dieses Gedichtes ist jetzt vorbei. Es ist jetzt würdig, es ist jetzt ja, nicht mehr tauglich, nicht mehr radioaktiv.
Ich schaue jetzt gerade in meinem alten Band oder jüngeren Band, also älteren Band. Nein, es gehört in die Zeit, in der es ist und ist nicht falsch.
Wir haben ausgemacht, eben, dass wir jetzt natürlich die Gedichte hören. Man soll nicht ja nur über Lyrik reden, sondern auch mal hören. Ich setze mich in die ersten Reihe. Ist das gut für dich? Und du liest uns Gedichte vor. Und ja, wenn wir Lust haben, reden wir. Soll ich bleiben? Mhm. Okay, gut. Hören wir mal rein. Und das ist jetzt aus dem aktuellen Band, das den wir jetzt hören.
Die Ankunft der Bäume. Vielleicht werden sie über die Dächer wachsen wie Pappeln und das Herbeiträumen im Grün wird wieder leicht fallen. Sie ziehen sich empor, schieben sich vor das Grau und die Wagen. Wie Speere haften sie am Rand. Nur wenn Wind die Baumkronen öffnet, blitzen Bildschirme und Gesichter auf, unbewegt. Aber auch wenn du sie nicht siehst, auch wenn du nicht mehr weißt, wie es ist, sich anzulehnen, wenn du dich nicht mehr erinnerst, dass in ihnen das steckt, was du suchst, in diesem anhaltenden, atmenden Rauschen wachsen sie, sind sie da und bleiben. Balkonsicht 1. Die Straße ist wieder eine Allee und die Wildtauben sind zurückgekehrt. Das Läuten der Glocken zieht über das gewichtige Rauschen der Autobahn. Da liegt der Kopf einer Statue auf dem Asphalt und der Körper im Nest von Stahlrohren zum Wärmen. Der Aufprall ist kaum hörbar im Rauschen der Stadt. Es liegt vor meinem Fenster ein Vogel tot. Ein Auge ist erstarrt, das andere zu. Ich schiebe ihn auf eine Schaufel. Der Ton des Besens bleibt als Nachhall zurück. Balkonsicht 2. Das Garagendach ist ein Paradies. Hinter Augenklappen, Holzschwerter in Händen von Kindern auf unsichtbaren Pferden. Sekunden später sind Helden geboren. Rufweite, wo das Licht an Kreuzen von Katzengräbern bricht, sitzt du auf Stufen, die ins Wasser führen und hörst nichts, dein Blick wandert und es scheint, dass du lange schon die schlechten Töne aus der Welt sortierst, alter Mann, in leuchtende Leinen gekleidet, doch wenn sie ruft, gibt es keine klarere Frequenz für dich. Reden wir ein bisschen.
Ja, gerne.
Das war ein Einstieg, oder?
Sehr schön. Wenn ich dich lese und auch höre, dünkt mich es manchmal, dass es eine Lebensqualität erweitert, wenn man solche Momente wieder reflektiert. Also, dass man, das sind ja auch Momentaufnahmen aus deinem Leben, aus Begegnungen, aus Beobachtungen. Und wenn du das schriftlich wiedergibst, kommt mir vor, dass es wie so ein Wiedererleben ist.
Also für dich oder für mich?
Für mich, aber ich denke...
Du erlebst etwas wieder, was ich erlebt habe? Oder
nein, ich bin zum ersten Mal in dieser Situation, aber du hast ja die Situation erlebt und schreibst jetzt dazu ein Gedicht. Dann ist es doch eine zweifache Erlebung.
Ja, es ist beim Schreiben von Gedichten erhoffe ich mir natürlich Leser, die dem Gedicht begegnen, auf eine ganz eigene Art. Das Schreiben von Lyrik ist ein Akt höchster Subjektivität und letztendlich das Lesen dann auch. Und es entsteht ein eigenes Gedicht in deinem Kopf. Das, also wenn das so ist, wäre das schön.
Aber für dich selber jetzt? Als Autorin, dass man das nochmals erlebt durch Schreiben?
Ja, das ist ein Teil, der tatsächlich manchmal etwas energieverlustig wirkt, ist, wenn ich ein bisschen älteres Material bearbeite, dass ich wieder in diese Erfahrungen hineingehen muss. Und das ist manchmal, man geht ja nicht nur in diese glücklichen Erfahrungen oder Erlebnisse hinein, man muss es dann wieder durchleben, um es zu schreiben.
Ein Kollege von dir, Philipp Ingold, sagte mir mal in einem Gespräch, das war in Engadin, entweder schreibt man aus Not, Trieb oder Juxerei oder aus Jux und Spielerei oder eben aus Not und Trieb und Drang, so, aber nicht aus dem Kalkül. Was braucht es für dich, also welche Gefühlsmomente braucht es, damit du zum Schreibstift greifst?
Also da sind schon zuerst, es ist ein starker Eindruck, ein starkes Bild. Das kann ich schon sagen, dass das zuerst ist. Dass sich mit einer Emotion, mit einem Gefühl verbindet und dann überprüfe ich, ob es einen Kontext gibt, eine größere Einbettung, dass ein Gedicht möglich wird und auch rechtfertigt.
Und was macht das, rechtfertigt das Gedicht? Wie stellst du fest, dass es rechtfertigt wird?
Oh, das ist eine so schwierige Frage,
ja.
Gell?
Also,
wo habe ich jetzt das bei Ölker gelesen, bei dem Künstler mit dieser Nagelkunst, die er macht, Ölker, oder heißt er? Und da wurde er gefragt, was eigentlich ein Kunstwert rechtfertigt. Und er antwortete so, wenn ich mich richtig erinnere, wenn der Künstler oder halt dann der Dichter oder Dichterin alles gegeben hat, alles.
Ja, und da wäre natürlich auch meine Frage, ist man dann so erschöpft? Weiß man, dass man alles gegeben hat? Oder kann auch ein Gedicht vorzeitig beendet werden aus Ungeduld und man lässt es stehen?
Ja, ich denke aber, dann bleibt ein Arm, es kann dann sein, dass es auch funktioniert, oder? Aber und das weiß ja dann nur ich, es bleibt dann wahrscheinlich ein bisschen ein ambivalentes Gefühl dem Gedicht gegenüber.
Also du hast schon Lieblingsgedichte und solche, die du sagst, naja, ganz nett, aber es ist nicht mein Herzgedicht. Das gibt's schon.
Ja, ganz nett würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe Lieblingsgedichte und auch die Leser haben das entspricht oft nicht der Leserempfindung. Also die Lieblingsgedichte sind nicht dann auch, also das ist meistens sehr unterschiedlich. Aber ich habe mein Lieblingsgedicht.
Hast du schon? Lies du uns eins vor.
Da müssen wir jetzt springen, gell?
Ja,
und dann
springen wir.
Dann ein ganzes Programm durcheinander.
Ja, das ist halt Sprachsalz.
Das ist halt Sprachsalz? Ich lese es noch, aber ich sage nicht welches, am Schluss vielleicht.
Das Lieblingsgedicht. Gut, aber da hören wir noch vielleicht zwei
weitere. Wir hören ein paar Gedichte und am Schluss der Lesung verrate ich es. Weil sonst ist das Gedicht jetzt so sehr unter der Lupe von Ihnen und wollen wir nicht. Okay. Ich lese jetzt ein paar Gedichte, die während eines Stipendiumaufenthaltes in London entstanden sind. Ich hatte dort das große Glück, mehrere Monate lang einfach schreiben zu dürfen und zu können und ohne arbeiten zu müssen. Und da sind ein paar Gedichte entstanden, die von der Stadt oder von den Momenten dort inspiriert sind. Und da lese ich ein paar. Die Großstadt wächst vor meinen Fenstern, gestützt auf Stahl und Beton und Glas. Die Türme wuchern, rücken näher, wo ein Schlot tragt, ist er erkaltet. Die Marktstände gibt es noch und auch den Fischgeruch, die Rufe der Verkäufer. Wo eine neue Stadt sich aufbläht über eine andere Stadt, stehe ich. Flugschneise. Im Minutentakt dröhnen die Flugzeuge über den Rasenteppich. Kein Wetter kommt dagegen an, wenn die Airlines den scharfen Ton wie einen Scheitel über den Kopf ziehen, spazieren Menschen gleichgültig im Takt. Bodennähe. Böen ziehen Flaschen ruckweise wie an farblosen Fäden. Ein Mann krallt die Bierflasche, der Bullterrier fehlt nicht. Rosa Bauch und Hingabe an seinen Herrn, der auf den leeren Hut starrt. Es schneien die Linden ihre Blüten hinein. Dieses Gedicht ist entstanden oder wurde inspiriert von der St. James Church in London. Und dort gibt es im Winter ein Schild und dort steht: You may sleep on the left side. Und das fand ich schon sehr schön. Und ja, in Zürich wäre so etwas undenkbar. Und das hat mich angestachelt. Asyl. In einer Ecke flackern Kerzen, das Schnarchen auf den Bänken ist ein Wellengang im Kirchenschiff, wo das Auf und Ab der Wolldecken den Rhythmus vorgibt. Als falteten sich die aufgereihten Schuhe zum Gebet im Kommen und Gehen, heben sich die Köpfe im Wissen, dass ihre Zeit begrenzt ist. Stockwerk für Stockwerk fällt der Blick durch die Bodengitter der Bibliothek, hält sich an gebeugten Rücken fest, schaut Lesenden über die Schulter. Wo das Licht angeknipst, leuchten schmale Reihen, labyrinthisch stapeln vor Fenstern. Wenn ein Spalt frei bleibt, schweift er aus zu Schornsteinen, in Reih und Glied rauchen sie der Atem der Bücher. Bleiben die Zeichen aus, wende ich die Seite. Alles ist da. Bartleby lässt grüßen. Ruhestand. Der Kirchhof gesäumt von Bänken, auf Schildern eingraviert die Namen vergessener Schauspieler. Ihre Geister rutschen weg, sobald sich jemand setzt. I would prefer to play, klagen sie. Auf ihrem schwarzen Kissen horcht eine Katze auf, die einzige, die sie versteht. Wir verlassen London. Sandsturm. In einem Strandcafé getrübte Scheiben, putzeln Friteusen, scheppert Geschirr, entkomme ich nicht dem Sand, verweht, bestürmt, ein Sandkorn reicht für ein Getriebe. Wir haben vorher über den Ort gesprochen. Und es ist, manchmal ist es so, dass meine Gedichte, das ist eine persönliche Entscheidung, dass meine Gedichte sich ein wenig verneigen vor dem Ort, wo sie entstanden sind. Und dann lasse ich den Ort auch erwähnt. zum Beispiel bei diesem Gedicht steht Donaudelta, Rumänien. Das Donaudelta, vielleicht ist es Ihnen bekannt, ein Biosphärenreservat, 4000 Quadratkilometer groß, breit, im Mündungsgebiet der Donau, ein Teil in Rumänien, ein ganz kleiner Teil in der Ukraine, ein riesiges Naturschutzgebiet, und der Naturschutz funktioniert natürlich nicht so gut.
Also meinst du jetzt, das Naturschutz hat einen schweren Stand heute?
Dort, nein, also dort ja, okay. Überhaupt, aber dort ist es ein Problem, sowieso, ja. Derselbe Himmel. Es sind die letzten Jahre des Deltas, Costa Rica rufst du übers Schiffsdeck und erzählst von Fischen, die sterben, von Vögeln, Menschen unbekümmert. Costa Rica, dort willst du hin, derselbe Himmel, nur kein Verstummen, Jahr für Jahr das leiser werden, wenn du mit dem Boot durch Seerosen ziehst, Kormorane weit vor dir. Costa Rica rufst du wieder, während Weiden und Wolken sich fortwährend spiegeln. Fische lässt du frei, ich höre dich aufatmen, wenn sie sich davonmachen. Costa Rica, späte Sonnenstrahlen fallen aufs Wasser, lassen es schimmern und ein Schwarm rosa Pelikane fliegt auf. Das gäbe es auch in Costa Rica, nur mehr davon, dein Blick verdunkelt sich, der Farn legt sorglos einen Kranz um das Schilf, du zeigst auf die hellen Segler über uns. Der Himmel trägt überall gleich, sagst du, kein Mensch wolle mehr anknüpfen, was sein könnte, aber Costa Rica, dort willst du hin in den letzten Jahren des Deltas. Wollen wir reden? Oder nicht?
Doch, so, ich habe noch eine Frage. Dieser Rhythmus, diese Musikalität, es ist schon schön, wenn man ihr zuhört, wie sie so dieser Sing-Song, so dieser Rhythmus, oder? Also, hast du das schon dann in dir drin, wenn du das schreibst? Oder wie kann man sich das vorstellen? Du weißt schon, wie es klingen soll.
Ja, das ist ein gut, ich weiß schon, wie es klingen soll. Das kann manchmal sein, dass etwas ist doch schon, also ein Rhythmus schon da ist, aber die Worte noch nicht.
Ah, doch.
Kann schon
und
sein.
Der Rhythmus kann auch dann auch...
Es gibt dann schon ein wenig vor, wie es weitergeht, und ich schreibe dann mit, also indem ich laut, immer es wieder laut sage.
Und beeinflusst das den Rhythmus, also die Umgebung, beeinflusst das den Rhythmus, also im Donau, oder längere Texte, oder du hast ja auch über Pakis, Liebe in Pakistan geschrieben, oder Reise in Vorarlberg zum Beispiel. Also einen vorarlbergischen Rhythmus kann ich es schlecht vorstellen, aber, aber bestimmt auch das Thema oder die Umgebung den Rhythmus?
Wahrscheinlich schon. Es ist, ich finde jetzt nicht, dass ich sagen kann, also es wäre ja kein gutes Gedicht, also ich hoffe, dass das jetzt, also, aber es wäre sicher das kein gutes Gedicht, wenn man jetzt sagen würde, ich versuche den, also ich will jetzt den Rhythmus des Donaudeltas abbilden. Also das
also so, aber der lokale Einfluss vom Lebens, also wenn du so in Süditalien wärst, könntest du einen anderen Rhythmus haben?
Vielleicht, nein, ich glaube nicht, dass sich das so verorten lässt. National.
Okay.
Sowieso nicht.
Also nee, regional meine ich. Ja.
Ja, vielleicht traue ich mich. Ich tatsächlich, also ich habe ein Gedicht hier, das bei dem, ja, ich kann es mal, ja, ich kann es schon sagen. Lange nachgedacht habe, ob es da rein soll, ob es funktioniert, ob ich soll, ob ich nicht soll.
Und was?
Und das ist jetzt eben ein Zweizeiler.
Okay.
Eine Liebe in Pakistan. Im Spiegel regloser Augen ihrer erhängten Körper.
Heavy.
Ja. Es ist die Frage gewesen, wie geht man damit um, oder jetzt wie gehe ich als Dichterin damit um, dass es diese Realitäten gibt. Okay, ich lese darüber. Ich habe Pakistan nicht bereist. Das war auch so ein, kann ich jetzt sowas darüber schreiben? Und ich finde, ja, ich kann einen Versuch starten, ich kann darüber schreiben. Vielleicht sollte auch darüber geschrieben werden.
Also eigentlich ist es ein politisches Gedicht.
Ja, das könnte, ja, wahrscheinlich. Mhm. Ein Zweizeiler.
Also Poesie gegen die Gewalt ist ja nichts dagegen auszusagen. Also es gab ja doch die Serie in der Zeit. Wisst ihr noch, so im politischen Teil der Zeit waren dann plötzlich Gedichte erschienen. Also dass Lyrikerinnen und Lyriker sich auch poetisch äußerten oder reagierten über das politische Zeitgeschehen. Mhm. Finde ich nicht schlecht, oder?
Hier ging es einfach darum, da ist es jetzt eben diese Verortung. Ein Land wird wirklich benannt und es betrifft ja vielleicht auch noch andere Länder und es ist vielleicht, diese verkürzte Form könnte nicht ausreichen. In dem Titel war auch einmal, und das geht dann eben nicht, hier steht jetzt ja eine Liebe in Pakistan und es war auch einmal Liebe in Pakistan. Jetzt folgen ein paar Ort- und zeitlose Gedichte. Sie packt ein, sie wühlt, sie packt aus, sie wühlt. In der Rolltasche gegen Laschen kommt sie nicht mehr an. Ich bin bereit zu gehen, sagt sie bestimmt, greift nach dem Stock, öffnet die Tür, hinter ihr Glockengeläut. Das Taschentuch in faltigen Händen, der ganze Trost geballt. Ein Stückchen außen vor für das, was war, ein Zipfel für das, was kommen wird. Von der Wolke befreit hängt der Mond in meinen Pupillen, wirft Silber auf den Platz. Die Schatten der Räder fliehen über Kies, ich eile, mein Mantel ein dunkler Verfolger. Ich rücke den Hut zurecht, beuge mich vor und steige hinauf ins kalte Licht. Dichterin. Sie wurde von der Straße gewischt. In Ritzen der Pflastersteine blieben ihre Worte hängen, in Gräben ihre Zeilen. Manchmal ziehen sie die Wände hoch auf menschenleere Balkone, krallen sich an Wäscheleinen fest, gleiten mit dem nächsten Luftzug weiter auf einem Platz, verschwinden zwischen den Lippen der Lebenden. Längst wachsen Luftwurzeln an mir und der Sauerstoff reicht. Haben wir noch Zeit?
Ich würde sagen, für drei Gedichte und noch eine Frage.
Aha, drei Gedichte. Jetzt kann man vielleicht das Publikum wählen. Entweder Bankenviertel Zürich oder die Mühlen von Barbegal. Die Mühlen?
Die Mühlen, ne? Die Mühlen. Einverstanden, die Mühlen.
Aber das Bankenviertel ist lustig.
Ja, das können wir. Das Bankenviertel bringen wir noch nach meiner letzten Frage. Okay. Einverstanden.
Okay. 27. Barbegal, also ein südfranzösischer Ort, in der Nähe von Arles. Es war ein Komplex, ein spätrömischer Komplex mit 16 Mühlen, unglaubliche Anlage und darum geht es. Die Mühlen von Barbegal. Olivenbäume siedeln am Feldweg, bewachen die Ruine des Aquädukts, ein Pulk von Greisen mit Schläuchen, an deren Enden Plastikflaschen hängen. Das Wasser sickert in die rissige Erde. Wir gehen beide in der Rinne, wo sie abbricht, wirft sich der Abhang über die Reste einer Mühle, die Felder, als hätte die Erde die Menschen ausgewiesen, als hätte es hier nie gegeben, das Schleppen mit gebeugten Rücken. Wir suchen das Gleichgewicht, klammern uns an losem Gestein, nichts lebt durch uns weiter. Und wie lange hinterlässt der Kalk Spuren in den Händen? Was schützt vor dem Vergessen? vielleicht noch. Noch zwei und dann noch
ein Viertel. Ja, gut,
gut. Jetzt müssen wir wieder, ich habe immer, okay. Das Tattoo. Der Wind sitzt ihr im Rock, lässt Haltestangen wanken, auf der Achillessehne festgehakt ein Anker, der Mitfahrer will ihn hieven, die U-Bahn setzt Segel im Neonlicht. Und noch Edith. Edith. Ich trete ein ins Theater, die Mondsichel am Vorhang angenäht, ein falscher Michael zeigt die Richtung mit weißem Handschuh, dann tanzt er kurz den Moonwalk, die alte Direktorin sitzt krumm im Rollstuhl, als Frank Sinatra singt, wippt leicht ihr Fuß. Ein einziger Ballon zerplatzt im Bühnenlicht, sie hat Geburtstag. Heute Abend, hier, stirbt Michael nicht. Das Bankenviertel machen wir am Schluss, oder?
Genau. Was ich noch fragen wollte, das ist auch immer so ein bisschen wechselbar zwischen Ironie, Melancholie. Das, machst du da Unterschiede beim Schreiben dann? Oder kommt die Ironie dann am Schluss? Du merkst, es nimmt eine Wendung beim Schreiben und es wird dann ironisch.
Ja, es nimmt eine Wendung und dann habe ich Spaß dran, wenn es vielleicht diese Wendung nimmt und denke, ja, warum nicht?
Oder? Okay, so. Ja.
Aber man das ausloten.
Genau, so. Aber es gibt auch schon Gedichte, eben wie das Pakistan, dass sich etwas dich beschäftigt und es bleibt dann melancholisch oder fragend oder auch
fragend, ja,
appellierend vielleicht.
Ja, das bleibt dann so. Und, aber das gibt schon das Material vor. Also ich nehme jetzt nicht vor, das käme nicht gut. Oder wenn ich sage, jetzt schreibe ich ein lustiges Gedicht, dafür fehlt mir wohl auch der Humor.
Du hast viel Humor. Sehr viel Humor. Man hört dich da auch noch Lesungen und auch im Gespräch am Sonntag um 11 Uhr im Medienturm zum Thema eben Bild und Sprache mit Peter Cavelli und Ralf Lissi eben über die Macht des Bildes oder die Grenze des Bildes und die Macht der Sprache und umgekehrt. Wenn ich jetzt ein Gemälde malen würde mit einem lesenden Menschen mit deinem Buch in den Händen, wie müsste dieses Gemälde aussehen?
Ich hatte jetzt sofort ein anderes Bild im Kopf, eben mit einer lesenden Frau. Ja. So nicht unbedingt.
Wie müsste dieses Gemälde aussehen? Ein Mensch mit deinem Buch in den Händen.
Ich habe schon Ideen.
Hätte schon Ideen?
Also lustigerweise sehe ich zuerst ich sage jetzt assoziativ, oder? Weil ich meine, ich kann jetzt nicht
spontan,
künstlich.
Ja.
Also zuerst sehe ich ein Kind. Und dieses Kind steht für diese staunende, unbestechliche Wahrnehmung, für die Fantasie im Schreiben, für diese Lust der Fantasie. Und das würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und dann als nächstes, ein Buch, eine Bank, ein Mensch, der sich freut über die Gedichte. So.
Das könnte hier auf der Bank sein, im Park.
Ja.
Gut, dann hören wir jetzt dein letztes Gedicht und dann sagst du noch, welches dein Lieblingsgedicht war.
Bei der...
Genau.
Okay. Bankenviertel. Der Regen prasselt, ein feines Auto fährt eilig weg. Wenn Hagel kommt, ist der Chauffeur verbeult. Das Wasser peitscht, Wachmänner ziehen Runden, Hausmeister fürchten Schlimmes, mein Schirm hält Stand. Die Flut unterspült, schwemmt Schätze an die Straße, eine Krawatte geht unter, die andere lernt schwimmen. Danke.
Das ist sehr schön.
Und welches war sein Lieblingsgedicht?
Es gibt also meine drei, die Ankunft der Bäume, und das habe ich ganz am Anfang gelesen, dann derselbe Himmel, das Donaudelta-Gedicht und die Mühlen von Barbegal. Das wären die.
Sehr schön, herzlichen Dank, Svenja Herrmann.
Danke.
Wir haben jetzt eine halbe Stunde Pause hier. Judith Boucher liest dann um 16 Uhr weiter. In dieser halben Stunde können Sie jetzt was trinken und was ich Ihnen wärmstens empfehle, gehen Sie zur Buchhandlung, kaufen Sie die beiden lyrischen, wunderbaren Werke von Svenja Herrmann und sie wird auch gerne signieren, nehme ich an. Und nochmals herzlichen Dank, Svenja Herrmann.
Dankeschön. Danke.